Als Predigtext hören wir einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus über den Heiligen Geist, 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 14. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist in ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Und es muss geistlich beurteilt werden. Herr, segne du uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, er war nicht nur bekannt als einer der Architekten der deutschen Wiedervereinigung, schon lange vorher, als man da noch gar nicht dran dachte, war er berühmt bzw. berüchtigt wegen seiner Fremdsprachenkenntnisse. Wenn man böse ist, könnte man sagen, Helmut Kohl beherrscht zwei Sprachen perfekt. Zum einen Pfälzisch, das ist seine Muttersprache, und als erste Fremdsprache noch Hochdeutsch. Und so hat man schon seinerzeit eine ganze Menge Witze und Anekdoten gedichtet, die das etwas aufs Korn genommen haben. Etwa der mit dem Staatsbesuch der englischen Queen. Die sitzen also zusammen beim Bankett. Helmut Kohl hat echtes deutsches Essen auftragen lassen. Es gibt Originalpfälzer Saumarken. Passend dazu deutsches Bier natürlich. Und Queen nimmt so ein schönes, dunkles Maibock in ihrem Glas. Helmut Kohl lieber so ein helles, frisches Pilz. Und dann ist es soweit. Die Queen hebt ihr Glas zum Trinkspruch und sagt, to your health. Auf ihre Gesundheit, wie die Engländer sagen. Helmut überlegt nicht lang, er guckt wieder auf ihr Bierglas, dann nimmt er seins und sagt, to your dunkels. Angesichts dieser umfassenden Fremdsprachenkenntnisse hatte Helmut Kohl, wenn er mit ausländischen Politikern beriet, meistens einen Dolmetscher dabei. Das war auch sinnvoll. Es wurden ja oft wichtige Dinge besprochen, bei denen man jedes Wort genau verstehen muss. Ein Dolmetscher, der hilft, Sprachbarrieren zu überwinden. Der es möglich macht, dass man selbst eine völlig unbekannte Sprache versteht. So einen Dolmetscher gibt es auch im geistlichen Bereich. Das ist der Heilige Geist, der uns Christen hilft, das Evangelium zu verstehen. Es ist der Heilige Geist, der es möglich macht, dass selbst ein Atheist plötzlich und unerwartet geistliche Fragen begreifen kann. Aber wie kann das zugehen? Dass der Heilige Geist mir und anderen zum göttlichen Dolmetscher wird. Ich möchte Vers für Vers der Sache nachgehen. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist, wir haben Gottes Geist empfangen. Ja, wir haben, ohne Frage. Wirklich? Könntest du das so sicher von dir selbst behaupten? Ich habe Gottes Geist empfangen. Also nicht, ich hoffe, ich habe ihn oder ich warte darauf, dass er über mich kommt, sondern ich habe Gottes Geist empfangen. Und wer sind das, diese wir, von denen Paulus hier redet? Jetzt ist das ja so eine Sache, nicht nur am Pfingsten. Mancher wünscht sich sowas vielleicht, aber sagt sich, also das muss schon ein besonderes Erlebnis sein. Wenn einer den Heiligen Geist empfängt, also mindestens ein Kribbeln im Bauch, wenn ich gar eine umwerfende Erfahrung mit Gott. Manche Kirchen und Gruppen fördern ja auch noch solches Denken, wenn sie einem vielerlei Vorschriften und Rezepte liefern für Geistestaufen und anderes, wie man nur mit dem Heiligen Geist geradezu abgefüllt werden kann, vom Scheitel bis zur Sohle. Aber woran macht Paulus das hier fest, diesen Empfang? Wie kann einer das so sicher sagen, ich habe den Heiligen Geist empfangen? Hier hilft ein Rückblick, ein Kapitel vorher im Korintherbrief. Da schreibt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Hier ist es wieder dieses einschließende wir, uns, aber. Und hier ist auch klar, wer diese wir sind. Das sind die, für die das Kreuz Jesu Christi alles bedeutet, für die es die prägende Kraft in ihrem Leben ist, für die das Kreuz nicht irgendwas Rätselhaftes, Seltsames ist, sondern der Weg, um gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen. Uns aber, die wir selig werden. Es gibt offensichtlich eine direkte Verbindung zwischen Karfreitag und Pfingsten. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Kreuz Christi und dem Heiligen Geist. Da schreibt er im Galaterbrief, Galater 3, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen? Durch das Gesetz des Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So fragt Paulus geradezu kopfschüttelnd diese Gemeinden in Galatien, als ob hier ganze Gemeinden den Zusammenhang vergessen hätten, den Heiligen Geist empfange ich, wenn ich zum Glauben komme an den gekreuzigten Christus. Den Heiligen Geist empfange ich, wenn ich zum Glauben komme an den gekreuzigten Christus. Ohne Glauben an den gekreuzigten Christus kann ich den Geist nicht empfangen, aber es gilt auch andersrum. Ohne den Heiligen Geist kann ich gar nicht erst verstehen, warum Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Denn der Heilige Geist bewirkt hier, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. So sind wir wieder bei der Einleitung. Und das Evangelium vom gekreuzigten Christus und die frohe Botschaft von der Vergebung aller meiner Sünden, die bleibt für mich zunächst unverständlich. Ich brauche einen Dolmetscher. Erst wenn der Heilige Geist kommt und mir mein Herz öffnet, dann kann ich wissen, am Kreuz Christi, an diesem Ort, wo man äußerlich nur Grausamkeit, Trauer, Leid und Verzweiflung sieht, hier hat Gott mir das größte Geschenk gemacht, das es gibt. Er hat mich erlöst von der Sünde, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Und so wird der Heilige Geist für mich zum Dolmetscher des Evangeliums, der mir klar und gewiss macht, wie sehr ich durch Jesus Christus beschenkt werde. Das klingt aber jetzt kompliziert. Ohne den Glauben an den gekreuzigten Christus kann ich den Geist nicht empfangen, die eine Seite. Ohne den Heiligen Geist kann ich aber auch nicht verstehen, warum Christus für mich gestorben ist. Wie geht denn das zusammen? Sind wir da nicht in einer Zwickmühle? Eines ist sicher, also der Sache auf den Grund gehen, können wir hier wirklich nicht durch Philosophie, Theologie und andere hohe Gedankengänge. Da kommen wir nicht besonders weit. Es geht auch nicht durch einen festen Willensentschluss, dass ich sage, also jetzt will ich's aber unbedingt das empfangen und verstehen und mit aller Kraft. Es geht nur durch das Gebet. Herr, vergib mir meine Schuld, schenke mir deinen Geist. Wohl dem, dass er betet, der wird verstehen, worum es hier geht. Er wird begreifen, wie er durch Jesus Christus geschenkt ist. In einem Vers weiter. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und Pfingsten wird nicht umsonst der Geburtstag der Kirche genannt. Damals fiel ja der Startschuss, dass das Evangelium überall verkündigt wurde, rausging in die Welt und Menschen zu Jesus gerufen wurden. Wie kann der Heilige Geist auch an anderen wirken, denen wir die Botschaft sagen und die mit dem Kreuz Christi noch nichts anfangen können? Gehen wir 2000 Jahre zurück. Eines Tages kamen sie in die neue christliche Gemeinde, die sich in der bekannten Hafenstadt Korinth zusammengefunden hatte. Freundlich, in der Art selbstsicher und souverän im Auftreten. Einige sahen auch noch beeindruckend aus. Als der Erste von ihnen zum ersten Mal das Wort ergriff, da merkten die sofort, der hat etwas. Der kennt sich aus. Der ist gebildet und belesen. Selbst die neuesten Modephilosophen aus der korinthischen Szene kennt er. Er zieht die Zuhörer sofort in seinen Bann, solche Prediger. Ach, warum sind die nicht schon früher in unsere Gemeinde gekommen? Was haben wir nur verpasst? Ja, also hier sieht man, der Geist Gottes wirkt in einer Weise, wie wir das noch nie erlebt haben. Und ich, so schreibt Paulus den schwer beeindruckten Korinthern, paar Verse vorher, und ich war bei euch in Schwachheit, und in Furcht und mit großem Zittern. Denn mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. 2000 Jahre später in Deutschland. Der bekannte christliche Prediger kommt auf die Bühne, er tritt an sein Rednerpult. Kurz zuvor ist noch eine ebenso bekannte christliche Popsängerin aufgetreten, zusammen mit einer wirklich hervorragenden Musikband. Und sind die Menschen aufgelockert, vorbereitet. Der Evangelist beginnt zu sprechen. Er hat eine angenehme Stimme. Er tritt sicher auf. Er hat einen guten Anzug an, dazu eine Krawatte. Packend erzählt er zum Einstieg ein eigenes Erlebnis. Er predigt spannend, immer wieder aufgelockert. Durch Geschichten, Anekdoten, Weisheiten. Am Schluss ruft er die Menschen auf und nun entscheidet euch für Jesus Christus und gebt dazu ein äußeres Zeichen. Kommt hier auf die Bühne vorne zum hell erleuchteten Lichtkreuz und während der Chor ein leises, gefühlvolles Lied anstimmt, sieht man, wie bewegt die Menge ist. Einige hält es nicht mehr auf ihren Plätzen, sie gehen nach vorn. Strömen hin mit den anderen zum Lichtkreuz. Die Fernsehkameras haben das Ereignis fest im Visier. Ganz Deutschland ist das Ereignis zu verfolgen. Es ist, als wolle sich eine mächtige Erweckung anbahnen. Ein gewaltiges Wirken des Heiligen Geistes. Und ich, so schrieb der Apostel Paulus den Korinthern vor 2000 Jahren, und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Was er wohl heute geschrieben hätte. Vielleicht hätte er nichts anderes gesagt als damals schon zu den Korinthern, als er ihnen erklärte, wie sie als Christen das Evangelium weitergeben sollen. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, wie der Geist lehrt. Vielleicht hätte er aber auch noch ein paar Worte hinzugefügt, passend zu den geänderten Verhältnissen. Vom Evangelium reden wir nicht mit Show-Effekten. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf schöne Gestaltung und attraktive Umgebung. Wir überrumpeln die Menschen auch nicht auf der Gefühlsebene, dass die gar nicht richtig merken, was sie da tun. Sondern wir setzen auf das klar verkündigte Wort Gottes, auf dieses mächtige Wort, mit dem der Heilige Geist die Menschenherzen ruft und auch heute noch für Jesus gewinnt. Geistliche Dinge können nur die Menschen verstehen, die vom Heiligen Geist gelehrt werden. So war das damals und so ist es bis heute. Bedeuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Da hilft kein Überreden und kein Diskutieren, kein Locken und kein Schmeicheln und schon gar nicht ein Drängen. Da hilft nur die Kraft des Heiligen Geistes. Was können wir also für die tun, denen wir gerne die frohe Botschaft weitersagen wollen? Wir landen wieder dort, wo wir vorhin schon waren, nämlich wieder beim Gebet. Dort, wo menschliche Mittel und Manipulationen versagen müssen, da kann nur einer helfen, der Herr. Und so sind die richtigen Gebete zum Pfingstfest auch gerade solche. Herr, lass deinen Geist wirken an meiner Tante, die nichts von dir wissen will, obwohl sie doch christlich aufgewachsen ist. Herr, lass deinen Geist wirken an meinem Arbeitskollegen, der immer über den Glauben und über die Kirche spottet. Herr, lass deinen Geist wirken an meinen Mitschülern, die nicht verstehen, warum ich in manchem anders denke als sie. Komm, Heiliger Geist, und öffne die Herzen der Menschen für dieses wunderbare Wort vom gekreuzigten Christus und von der Vergebung der Sünden. Sei du der himmlische Dolmetscher. Damit wir diese Zusammenhänge noch besser begreifen, beantwortet Paulus nun die Frage nach dem Warum. Immer noch einen Vers weiter. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist eben eine Torheit. Der kann es nicht erkennen. Und es muss geistlich beurteilt werden. Warum ist es so, dass so viele einfach nichts vom Evangelium wissen wollen? Da hast du dir den Mund fußlich geredet. Du hast schon lange versucht, auf alle möglichen Weise die frohe Botschaft bei dem an den Mann zu bringen, aber der hat alle möglichen Einwände, erwischt deine Argumente vom Tisch, irgendwann hört er dir gar nicht mehr zu, weil es zwecklos erscheint. Und stell dir vor, eines Tages klingelt es an deiner Tür, da steht so ein kleiner Mann, klein gewachsen mit Schlitzaugen und leicht gelblicher Gesichtsfarbe, und der fängt an, auf dich einzureden. Er gestikuliert wild, wirft die Hände in die Luft, als will er dir irgendwas Wichtiges zeigen. Verstehst nichts, wenn man erst zwei deutsche Worte durchdringen, Schatz und vergraben. Du versuchst mehr zu verstehen, aber es ist zwecklos. Anscheinend steht da ein Chinese vor dir und er redet Chinesisch, und das auch noch in rasender Geschwindigkeit. Alles Bemühen hilft nichts. Du musst ihn freundlich wieder verabschieden. Gern hättest du gewusst, was es mit diesem vergrabenen Schatz auf sich hat, aber mit einer Erklärung auf Chinesisch wirst du es nicht verstehen. Ist dir klar, dass für einen ungläubigen Menschen, dem du das Evangelium erklärst, ist dir klar, dass das für ihn alles zunächst klingt wie Chinesisch? Ich meine jetzt nicht das Problem, dass wir alte biblische Fachausdrücke wie Sünde oder Vergebung gebrauchen, ohne dass wir die dann erklären. Nein, also selbst wenn du dich aufrichtig bemühst um eine zeitgemäße Sprache, wenn du Dinge sorgfältig erklärst, die für einen Nichtchristen erklärungsbedürftig sind, einfach weil ihn bisher niemand darüber informiert hat, selbst bei diesem aufrichtigen Bemühen klingt die frohe Botschaft für ihn zunächst wie Chinesisch. Er wird nicht begreifen, warum Jesus Christus der kostbarste Schatz ist, den ein Mensch finden kann. Warum ist das so? Weil der Mensch in seinem Naturzustand, der natürliche Mensch, wie Paulus hier schreibt, weil er in geistlichen Dingen taub und blind ist. Ein unerlöster Mensch, der nicht die Vergebung seiner Sünden empfangen hat, der nicht in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt, dem fehlt das Wichtigste, was es gibt, um das Evangelium zu verstehen. Ihm fehlt der Heilige Geist. Und solange der nicht kommt und ihm zum Dolmetscher wird, dann ist das für ihn alles Chinesisch. Er wird es auch nicht verstehen. Darüber sollten wir aber nun nicht verärgert sein, auch nicht frustriert und enttäuscht. Der Ungläubige kann gar nicht anders, selbst wenn er es will. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Nur muss man an der Stelle vorsichtig sein, nicht, dass wir das falsch verstehen. Der Paulus will hier keine faulen Ausreden fördern. So nach dem Motto, na schön, also du sagst mir das so, wenn ich Gott sowieso nicht verstehen kann, was will der dann überhaupt von mir? Dann kann er mich auch in Ruhe lassen und alles ist gut. Also Ausreden gelten nicht. Die ganzen ersten drei Kapitel vom Römerbrief hat Paulus geschrieben, um den Menschen seine Ausreden gegenüber Gott aus den Händen zu nehmen. Also wer ein Leben losgelöst lebt vom lebendigen Gott, den wird Gott für seine Gottlosigkeit zur Rechenschaft ziehen. Und da gilt es nicht, ich konnte das nicht verstehen. Etwa Römer 1, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Na, es geht hier nicht um faule Ausreden. Es geht darum, wie hilfsbedürftig wir Menschen sind. Und zwar Gläubige und Atheisten. Für beide gilt das Gleiche. Jeder ist angewiesen auf den Heiligen Geist. Jeder braucht diesen Dolmetscher, um die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verstehen. Jeder ist hier hilfsbedürftig, angewiesen auf die Gnade Gottes, damit wir zum dritten Mal auf diesen Zusammenhang stoßen. Alles hängt letztlich am Gebet. Gnade kann ich nicht erzwingen, kann ich nicht wollen. Gnade kann ich nur von Gott erbitten. Deshalb kann man nur sagen, bitte Gott um diese Gnade. Wenn du zu denen gehörst, die ihn noch nicht kennen, wenn das für dich alles wie chinesisch ist, geh in die Stille und rufe zu Gott, gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir das Verständnis, was es auf sich hat, mit dem Kreuz Christi und mit der Vergebung meiner Sünden. Bitte ihn um Gnade und er wird dich beschenken. Aber auch wir, die wir glauben und den Heiligen Geist schon lange empfangen haben, auch wir sind und bleiben Bedürftige. Wir tun gut daran zu beten, nicht nur am Pfingstfest, Herr, wirke du mit deinem Heiligen Geist in mir. Gib mir deinen Dolmetscher zur Hilfe. Wirke du so, dass ich immer mehr verstehe und immer froher und gewisser werde darüber, was du mir alles mit dem gekreuzigten Christus gegeben hast. Bitte ihn und er wird dich beschenken. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir von Herzen für deinen Heiligen Geist. Herr, wir bitten dich, mach uns das wirklich immer gewisser, wer du für uns bist. Herr, wir brauchen dazu deinen Geist. Lass uns deshalb immer wieder zu dir beten. Lass uns auch nicht müde werden im Gebet. Herr, dass wir immer tiefer verstehen, immer mehr ermessen können, wie sehr du uns beschenkt hast. Herr, du weißt aber auch, dass wir vielleicht an manche denken, wo wir es schon versucht haben, ihnen die Botschaft zu sagen, vielleicht sogar welche, die uns lieb und wert sind, wo es einfach nicht angekommen ist. Herr, da wollen wir dich um deinen Heiligen Geist bitten. Wir wollen glauben, dass auch heute dein Geist noch Menschenherzen öffnen kann für die frohe Botschaft. Herr, und so bitten wir dich auch für unsere Gemeinden, für unsere Kirche. Herr, du hast uns den Auftrag gegeben, dass wir deine Zeugen sind. Und wir bitten dich, dass du uns ein klares, deutliches Zeugnis von deinem Wort gibst. Und wir bitten dich, dass du dieses Zeugnis begleitest durch deinen Heiligen Geist, dass Menschen zu Jesus gerufen werden und bei ihm bleiben. Wir wollen dich auch bitten für Unsere jährliche Konferenz, die in der kommenden Woche tagt, auch da wissen wir, dass wir nichts Rechtes beraten können, ohne deinen Heiligen Geist. Herr, wir bitten dich auch für alle angefochtenen Geschwister. Du hast den Heiligen Geist auch den Tröster genannt, und so denken wir an die, die in Not und Zweifeln sind, heute wieder ganz besonders an unsere Kranken, die ihnen diesen Tröster schickst, deinen Geist. Was du uns persönlich, was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.